Ja, es ist Erntedankfest. Das ist ein, wie der Name schon sagt, zunächst mal ein traditionelles Erntefest, das es ja auch in verschiedenen Kulturen gibt, in verschiedenen Prägungen. Im alten Israel gab es sozusagen zwei Erntefeste durch die klimatischen Bedingungen. In Amerika Thanksgiving, da mit den Truthähnen und so. Das ist dann erst im November dort. Und es ist ein Fest, was vielleicht manchen näher ist und manchen ferner. Also wenn du aus der Landwirtschaft kommst oder deinen Garten beackerst oder auf dem Balkon dich über diese fantastischen Paprika freust und es war einfach ansteckend, Harald, mit welcher Freude du hier vorne standst gerade, finde ich herrlich. Das ist ein Geschenk. Manche ist das ein bisschen weiter weg und auch nicht. Es ist ja auch nicht selbstverständlich. Du kannst ja sagen, ja, wir haben jedes Gartenbuch gelesen, was es gibt, und wir haben hier so hart gearbeitet und jetzt ist das halt die rechtmäßige Frucht unserer Hände. Und gerade für die, die nicht jetzt in der Krume arbeiten, denken, okay, der Strom kommt aus der Steckdose und das Wasser aus dem Hahn, das Essen kommt aus dem Kühlschrank. Und auch deutsche Einheit ist doch das Ergebnis von politischen Begebenheiten. Die Sowjetunion war eben pleite und so weiter. Und dann ist es gut, da tiefer hinzuschauen. So, und was steckt eigentlich dahinter? Und ich will einige Verse mit euch lesen aus einem Buch, was nicht so ganz oft in Predigten vorkommt. Das ist das erste Chronikbuch im Alten Testament. Und lese aus 1. Chronik 29, das ist aus einem Gebet von König David. Er ist gerade dabei, die Amtsgeschäfte an seinen Sohn Salomo zu übergeben und damit auch den Auftrag, den Plan, einen Tempel für Gott zu bauen. Und er übergibt die Spenden, die er schon gesammelt hat, für diesen Tempelbau. Und in diesem Zusammenhang betet er. Und er lobte den Herrn. 1. Chronik 29, Abvers 10. Und er lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach: Gelobt seist du, Herr, Gott Israels, unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir, du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir's gegeben. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibet nicht. Herr, unser Gott, all dies viele, das wir herbeigebracht haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. Amen. Es ist alles dein, sagt David. Und wir bekennen, die ganze Schöpfung hat ihren Ursprung in Gott. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Alles kommt von ihm. Und er ist nicht der Maschinenbauer oder der Uhrmacher, so haben sich manche Philosophen im 18. Jahrhundert das vorgestellt, die keinen persönlichen Gott mehr kannten, aber so die Idee von Gott noch hatten, dass Gott am Anfang das Ding gebaut hat, die Uhr aufgezogen sozusagen und jetzt läuft es halt und er hat sich aber zurückgezogen. Nein, er ist mitten dabei. David sagt, du herrschst über alles. In der Gegenwart, jetzt. Oder im Kolosserbrief sagt der Apostel Paulus, dass Christus die ganze Schöpfung zusammenhält. Also sie läuft nicht einfach so vor sich hin, sondern Gott ist der Herr in der Schöpfung. Er ist aktiv in der Schöpfung bis heute. Und alles, was wir empfangen in dieser Schöpfung, kommt damit aus seiner Hand. Und es ist dann darum, eine falsche Alternative zu fragen, wem verdanken wir das Essen? Gott oder dem, der das gekauft hat oder dem, der es gekocht hat oder dem, der es angebaut hat oder produziert? Die Antwort ist ja. Also ich habe das in meiner Andacht ja geschrieben, dass als ich ganz frisch im Glauben war und dann mir angewöhnt habe, vor dem Essen zu beten, also nicht laut dann mit der Familie, ne, aber so, wir neigen uns, und mein Vater dann mich mal so ein bisschen von der Seite angemacht hat, warum dankst du eigentlich Gott? Ne? Ich habe gearbeitet, deine Mutter hat gekocht und als Teenager war ich vermutlich auch nicht hinreichend dankbar meinen Eltern gegenüber. Insofern habe ich das durchaus als Korrektur angenommen, aber habe dann auch gesagt, ja, ich danke Gott, dass er euch Kraft gibt zum Arbeiten, zum Kochen. Und eben, es ist kein Widerspruch. Ja, wer hat die Heilung bewirkt? Also manchmal gibt es diese Situation, wo du weißt, medizinisch gibt es jetzt hier keine Begründung. Ja, Mediziner geben dann irgendwie komplizierten Worte dafür, eine spontane Remission oder so, heißt einfach, wir wissen nicht, warum es weg ist. Manchmal hast du gebetet und hast dich operieren lassen oder Medikamente genommen und dann sagen Leute, ja, das war doch nicht die Gebete, das waren ja die Medikamente. Und das ist ein falscher Gegensatz, weil wir Gott in allem danken. Ob er wirkt durch ein Wunder, was wir Wunder nennen, heißt ja nur, wir haben keine naturwissenschaftliche Erklärung dafür. Ist ja eigentlich auch komische Begründung oder komische Definition. Also, ob wir es erklären können oder nicht. Ob es noch ein Mittel gab, sozusagen, durch das es uns gegeben wurde. Also Gott versorgt den Elia durch die Raben. Okay, wo kommen die Raben wiederum her? Wo kommt das Brot her, was die anschleppen? Haben die das irgendwo geklaut oder so? Man weiß es nicht. Aber er empfängt es aus Gottes Hand. Also wir freuen uns natürlich besonders über so Situationen, wo wir wissen, das kann jetzt nur Gott gewesen sein. Aber in jeder Situation können wir Gott danken. Für alles Gute, was wir empfangen. Egal, wer es uns jetzt vordergründig bringt. Und in den schweren Situationen danken wir weiter und kommen weiter zu ihm. Weil, wie David sagt, Gott erhöht ist zum Haupt über alles. Das heißt, auch dieser Mangel jetzt oder jetzt diese Not oder diese Krankheit bedeutet nicht, dass ich auch nicht mehr in seiner Hand wäre. Dass er die Kontrolle verloren hätte. Und selbst in dieser Situation, selbst aus dieser Situation kann er noch Gutes machen, kann er noch Segen hervorbringen. Und an einem Tag wie heute ist die Einladung, dass wir neu drüber nachdenken. Und wir haben ein bisschen angefangen schon in diesem Gottesdienst. Was habe ich empfangen? Wofür kann ich danken? Gerne auch, ja, wo kann ich auch Menschen danken? Wo habe ich was von Menschen empfangen, wo ich denen vielleicht nie gedankt habe? Das können Eltern sein oder andere Personen. Kann auch ein Anstoß sein. Aber ja, wofür danke ich Gott? Und nicht nur einen Tag im Jahr, logischerweise. David betet weiter und sagt in Vers 12, Reichtum und Ehre kommt von dir. Und das ist ein bisschen interessant. Also wenn wir die Bibel lesen, gerade im Alten Testament, bei Mose und in den Propheten, wird sehr, sehr deutlich, Gott ist ein Anwalt der Armen. Er stellt sich auf die Seite derer, die Mangel haben, auf die Seite derer, die unterdrückt werden. Wir merken das manchmal gar nicht, wie subversiv die Bibel da oft ist und die Mächtigen in Frage stellt. Ja, auch eine Maria nach der Verkündigung des Engels betet, ja, du stößt die Mächtigen vom Thron und erhöhst die Niedrigen. Gott steht für die ein, die sich nicht selbst helfen können und fordert uns auf, das Gleiche zu tun. Und dann kommt hier dieser steinreiche König David und betet, Reichtum und Ehre kommt von dir. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Ich weiß nicht, ob du da so eine Spannung merkst an der Stelle. Wichtig ist jetzt zu gucken, was sagt David nicht? Er sagt nicht, Gott macht jeden reich, der sich an seine Gebote hält. Oder umgekehrt, wer arm ist, bei dem ist Gott eben nicht. Oder Gott steht immer auf der Seite der Mächtigen oder so. Das gab's ja. Ne? Also, oder gibt's zum Teil. Wenn du richtig glaubst, dann kriegst du auch so einen tollen Jet, wie ich habe. Oder umgekehrt, die Armen sind eben da, wo sie sind, weil Gott sie da hingesetzt hat und ich bin berufen, sie zu beherrschen oder so. Das ist ja nicht selten in der Geschichte. Aber das sagt David nicht. Umgekehrt, glaube ich, in seinem Gebet zeigt er, dass er begriffen hat, das, was ich habe, auch das, was ich an Reichtum habe, das, was ich an Macht habe, das kommt von Gott. Er weiß noch, dass er da ein Hirtenjunge war und dass er da nicht aus eigener Kraft und Schlauheit oder sonst was davon weggekommen ist, sondern weil Gott ihn gerufen hat. Er weiß, ich kann mir letztlich nichts darauf einbilden, was ich hier habe. Und das ist für so dynamisch erfolgreiche Leute eine gesunde Demütigung. Ja, es ist gut, wenn du aktiv bist, es ist gut, wenn du tolle Sachen machst und auch Dinge erreichst damit. Und da ist natürlich auch ein Zusammenhang, wenn man fleißig ist, dann hat das auch im Allgemeinen, im Durchschnitt positive Auswirkungen, nicht in jedem einzelnen Fall. Aber trotzdem zu wissen, es kommt letztlich von Gott. Aber das heißt dann auch, dann kannst du das wirklich auch annehmen, was du empfangen hast. Ob es jetzt im Maßstab der Welt viel oder wenig ist. Also damit ist eine Aufgabe auch verbunden, dazu sage ich gleich noch was. Aber zunächst mal, wenn Gott dir was schenkt, dann freu dich darüber, dann danke ihm dafür und dann genieße es auch. Ob das deine Gesundheit ist oder dein Wohlstand, ja, also wenn du ein Dach über dem Kopf hast, Heizung, was ein Essen im Kühlschrank, ein Kühlschrank, wo du Essen reintun kannst, Zugang zum Gesundheitssystem, dann bist du reich, gemessen am Durchschnitt dieser Welt. Nimm es als ein Geschenk von Gott. Man kann ja dann schlechtes Gewissen kriegen. Warum geht es mir dann so gut und anderen nicht? Also gerade wenn du mit Elend, mit Not konfrontiert bist. Warum? Ich bin kerngesund und bei den anderen, die kriegen immer noch eine Krankheit obendrauf. Das ist ja nicht, Leid ist nicht gleichmäßig verteilt in der Welt, das haben die meisten schon gemerkt. Und wenn du da auf der Seite bist, der es gut geht, so, man kann sich da auch schlecht fühlen. Aber ich will dir Mut machen, dafür zu danken. Zu erkennen, du hast das nicht dir selbst zu verdanken. Und du kannst Gott dafür die Ehre geben. Also stell dir vor, du möchtest mir eine Freude machen und mir was schenken. Finde ich eine fantastische Idee übrigens. Ich mag Geschenke. Und dann kommst du mit deinem Geschenk zu mir und dann sage ich, ja, das wird jetzt aber auch Zeit. Also mein Geburtstag war schon vor 3 Wochen und ich dachte, da kommt jetzt echt nichts mehr. Also gut. Das ist eine Beleidigung, oder? Und stell dir vor, dann nehme ich dein Geschenk, tüte das ein und sage übrigens, du existierst gar nicht. Das wäre so der Ansatz moderner Atheismus. Ne? Oder ich gucke dein Geschenk an und sage, ach, das habe ich doch nicht verdient. Warum gibst du mir das? Es gibt viele andere, die haben das auch nicht. Und dann schicke ich dich entweder wieder weg mit deinem Geschenk oder ich nehme es und lege es unausgepackt irgendwo ins Regal und schäme mich ein bisschen. Was passiert, wenn ich das mache? Und wenn ich so mit Gottes Geschenken umgehe? Also ich nehme mir die Freude. Ne, ich weiß gar nicht, was du mir da gebracht hast. Vielleicht war das total cool, aber ich pack's einfach weg und kann mich überhaupt nicht drüber freuen. Die das nicht haben, denen geht es deshalb übrigens nicht besser, weil ich das nicht auspacke, was du mir gegeben hast. Also da ist keinem mitgeholfen. Ich könnte es ja nehmen und annehmen und sagen, oh, darf ich es aber jemand anders weiterschenken, der es noch dringender braucht. Ich habe schon eins. So, das wäre ja sozial auch schwierig mit manchen Geschenken, aber wäre ja noch konstruktiv. Aber die andere Sache ist, der mich so reich beschenkt hat, der kann sich auch nicht drüber freuen. Also es ist ja toll, Geschenke zu kriegen, ist auch toll, Geschenke zu machen, vor allem wenn du merkst, Der andere freut sich total. Dann kennt ihr das bei so einer Feier. Darf ich es gleich auspacken? Ja, bitte. Ja, der will ja sehen, dass du dich drüber freust. Und dann sagst du, oh. So, dann hat er gesagt, vielleicht hättest du es doch lieber nicht gleich ausgepackt. Der schenkt, der kann sich auch freuen. Aber nur, wenn du es auch mit Freude annimmst. Also anders gesagt, wenn ich Gottes Geschenke nicht annehme oder nur voller Scham, dann gebe ich ihm nicht die Ehre. Und das ist die Ehre, die ihm gebührt. Paulus sagt mal im 1. Timotheusbrief 4, Vers 4, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Also du darfst empfangen, du darfst dich freuen. Und nimm doch das Gute wirklich an, was du hast. Und das ist ein guter Anlass, wiederum Erntedank, dich wirklich zu freuen über deine Gesundheit, wenn du gesund bist, über das, was du besitzt, über deine Arbeitskraft, deine Gaben, die du von Gott empfangen hast. Übrigens auch da, es gibt so eine komische Demut unter Christen. Also es gibt eine gute Demut natürlich, aber es gibt eine Demut, die letztlich wieder Gott die Ehre nimmt. Wenn du zu jemandem hingehst und sagst, hier toll, wie du heute Trompete gespielt hast, du bist da echt begabt. Und dann sagt der andere, ja, nee, das war ja gar nicht so doll und ich habe mich ja einmal verspielt und jemand anders kann viel besser spielen als ich. Das klingt so bescheiden, aber du nimmst Gott die Ehre weg, weil er hat dir da eine Gabe gegeben. Du musst ja nicht sagen, ja, ich bin der Tollste. Du musst sagen, ja, danke. Ja, das macht mir auch Freude. Und ich gebe Gott damit gerne die Ehre. Und dann sagen Leute, ja, nee, das war aber alles von Jesus. Ja, klar. Aber du hast es genutzt und du hast es eingesetzt. Und du hast mich gesegnet damit, dass du es gebraucht hast. Also nimm das doch an. Sagen, ja, ich habe da eine Gabe. Wie cool ist das denn? Also, lass uns Gott die Ehre geben für das, was wir empfangen haben. Lass es auch genießen. So, und dann geht es weiter. Von deiner Hand, sagt David, haben wir es dir gegeben. Das ist ein interessanter Satz. Von deiner Hand haben wir es dir gegeben. Also, aller Reichtum kommt von Gott. Was macht David jetzt mit diesem ganzen Reichtum? Er setzt sich nicht drauf, so wie der Drache in so einem Märchen. Ja, so Smaug, Hobbit, kennt ihr das? Das ist alles meins. Er sagt auch nicht, naja, wenn Gott mich so toll versorgt hat, dann kann er dich ja auch versorgen, dann bete halt. Und wenn er dann noch will, dass ein Tempel gebaut wird, dann kann er dafür ja auch noch die Versorgung irgendwie schenken. Nein, er hat begriffen, ich bin gesegnet, damit ich ein Segen bin. Ich habe Segen empfangen, damit ich Segen weitergebe. Ich bin nicht Besitzer meines Wohlstands, sondern Verwalter, Haushalter. Und Paulus sagt in, ich glaube, 1. Korinther 4, nun erwartet man nichts von den Haushaltern, als dass sie für treu erfunden werden. Also wenn du jemandem was anvertraust, du willst wissen und sehen, dass die gut damit umgeht und das Heile wiederkriegst oder ja, bei den Talenten dann mit Zinsen oder so. Also wir sollen treu sein mit dem, was Gott uns anvertraut hat. David hatte einen Traum. Er wollte Gott ein Haus bauen, einen Tempel. Aber und das ist ein guter Traum. Das hat Gott ihm auch gesagt. Aber er hat auch gesagt, das ist aber nicht dein Ruf, das ist nicht dein Weg. Gott sagt ihm sogar, erstmal will ich dir ein Haus bauen, bevor du mir ein Haus baust. Das ist diese Dynastie, diese Königslinie, aus der schließlich Christus kommt. Aber er sagt ihm, Tempelbau, das ist nicht dein Job, sondern das wird dein Sohn Salomo machen. Und David akzeptiert das, aber er lässt Salomo auch nicht mit leeren Händen loslegen, sondern übergibt ihm so die ganzen Pläne, die er in der Schublade hatte. Also ich habe da schon mal was vorbereitet für dich. Und er legt auch noch ein bisschen was zusammen für den Bau. Und das lesen wir in den Versen hier etwas weiter vorne in 1. Chronik 29. Und das will ich mit euch nochmal anschauen. Ab Vers 1. Der König David sprach zu der ganzen Gemeinde, Gott hat Salomo einen meiner Söhne erwählt, der noch jung und zart ist. Ich stelle mir vor, wie Salomo daneben steht und denkt, danke Papa. Das Werk aber ist groß, denn es ist nicht die Wohnung eines Menschen, sondern Gottes des Herrn. Ich aber habe aus allen meinen Kräften herbeigeschafft zum Hause Gottes. Gold zu goldenem, Silber zu silbernem, Kupfer zu kupfernem, Eisen zu eisernem, Holz zu hölzernem Gerät, Onyxsteine und eingefasste Steine, Rubine und bunte Steine und mancherlei Edelsteine und Marmorsteine, die Menge. Aus Wohlgefallen am Hause meines Gottes aber, und da ich noch eigenes Gut an Gold und Silber habe, so ist ja nichts, dass ich nichts hätte, gebe ich für das Haus meines Gottes außer allem, was ich schon zum Heiligen Hause beschafft habe, 3000 Zentner Ophir-Gold und 7000 Zentner lauteres Silber, um die Wände des Hauses zu überziehen, das golden werde, was golden und silbern, was silbern sein soll, und zu allem Werk durch die Hand der Werkmeister. Und wer ist nun willig, heute seine Hand mit einer Gabe für den Herrn zu füllen? Jetzt seid ihr dran. Da waren die Häupter der Sippen, die Fürsten der Stämme Israels, die Obersten über 1000 und über 100 und die Vorsteher über des Königs Besitzungen willig. Und sie gaben zur Arbeit am Hause Gottes 5000 Zentner Gold und 10.000 Gulden und 10.000 Zentner Silber, 18.000 Zentner Kupfer und 100.000 Zentner Eisen. Und wer immer bei sich edle Steine hatte, der gab sie zum Schatz des Hauses des Herrn unter die Hand Jehiels des Gershoniters. Und das Volk war fröhlich, dass sie so willig waren. Also eine fröhliche Kollekte hier. Denn sie gaben es dem Herrn freiwillig von ganzem Herzen. Und der König David war hoch erfreut und er lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach: Gelobt seist du, Herr Gott Israels, unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann geht das Gebet weiter, was wir am Anfang schon mal gehört und angeschaut haben. Also wir können hier was über Großzügigkeit lernen. David hat nicht an seinem Besitz festgehalten, als ob es seins wäre. Sondern er wusste, es gehört eigentlich Gott. Und er gibt es bereitwillig für die Sache Gottes. Und übrigens, das war jetzt ja auch nicht so, dass dann da sein Name draufsteht, das ist erst sowieso so Stiftungen, kennt ihr, ne, das so und so Museum oder so, und dann ist dein Name da für alle Zeiten drauf, sondern sein Sohn hat das ja dann gebaut. Also er hat es wirklich weitergegeben, um Gott die Ehre zu geben. Und mit seinem Vorbild motiviert er dann andere, ihm gleich zu tun. Und die überbieten ihn dann sogar in der Summe noch mit dem, was er da zusammengeschafft hat. Da ist kein Druck, da ist kein Zwang, sondern da ist Freude über Gott. Und aus dieser Freude heraus geben die. Das ist total cool. Und dann sagt er auch nicht, guck mal, wie toll wir sind, was wir alles gegeben haben, sondern im Gegenteil. Ja, oder so, kennt ihr das so, ne? Was gebe ich nicht alles? Ich habe meinen Lebtag mich hier krummgelegt für die anderen. Nie hat mir einer Danke gesagt, aber brauche ich auch gar nicht. Und redet aber die ganze Zeit drüber, ne? Vielleicht habt ihr sowas schon mal gehört, vielleicht sogar selber schon mal gesagt. Im Gegenteil, was sagt David? Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen, denn was bin ich? Und was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Wie kann das sein, dass wir das hingekriegt haben? Von dir ist alles gekommen, so kann es sein. Und von deiner Hand haben wir dir es gegeben. Wir geben aus seiner Hand. Und Gott freut sich darüber. C.S. Lewis hat das mal formuliert. Er sagt, wenn wir Gott geben, wenn wir Gott ehren, wenn wir alles, was wir tun für Gott, das ist so, wie wenn ein Kind zu seinem Vater geht und sagt, gib mir doch ein bisschen Kleingeld, Sixpence im Original, damit ich dir ein Geschenk kaufen kann. Und das Kind kriegt das Geld vom Vater und geht und kauft ihm ein Geschenk. C.S. Lewis schreibt dann, also nur ein Narr würde denken, also jetzt in Person des Vaters, dass er jetzt materiell reicher würde durch dieses Geschenk. Wahrscheinlich hat er was relativ Nutzloses dann möglicherweise sogar bekommen, was aber ihn zu Tränen rührt und was ihn unglaublich freut, weil sein Kind ihn liebt und ihm gibt. Und wir empfangen und wir können weitergeben. Und das Geschenk für Gott kann ja sein, eine Gabe für sein Reich oder kann sein, eine Gabe für Menschen, die es nötig haben, wo wir andere unterstützen. Er wird sich darüber freuen. Könnte Gott direkt versorgen? Ja, klar. Aber er hat besondere Freude, habe ich manchmal den Eindruck, seine Gaben durch die Hände seiner Kinder gehen zu lassen. Weil die Freude dadurch noch verdoppelt und verdreifacht wird. Also die Ermutigung, dass wir neue Dankbarkeit einüben. In kleinen und in großen Dingen. Und dass wir uns auch freuen über Gottes Gaben an uns. Sag, wow, ja. Ist ja ein bisschen komisch, dass ich das jetzt habe. Hätte ich nie gedacht. Aber ich gebe Gott die Ehre dafür und ich freue mich richtig drüber. Und ja, dass wir auch verstehen, dass über all unserem Geben, über all unserem Dienen diese Überschrift steht, von deiner Hand haben wir dir es gegeben. Das macht uns frei davon, ängstlich Sachen festzuklammern, festzuhalten. Das gehört ja sowieso alles Gott. Und stolzes Eigenlob verbietet sich sowieso, weil wir zuerst immer nur die Beschenkten sind. Aber das, was wir empfangen haben, das dürfen wir weitergeben. Wird uns freuen, zu unserer Freude, zur Freude von Menschen, die empfangen und zur Ehre von Gott. Und dazu segne er uns. Amen.